ARD.
Hallo Kai, Gedenktage sind ja so eine Sache. Manche sind wirklich wichtig, andere eher eine Art PR-Gag. Zum Beispiel der Tag der Unterwäsche, der am 5. August gefeiert wird. Oder der Welttag des Lächelns, immer am ersten Freitag im Oktober. Wusste gar nicht, dass es das gibt. Habe ich mal nachgeschaut. Gerade jetzt haben wir einen Gedenktag, der für uns in Medienberufen natürlich ziemlich wichtig ist. Nämlich den Tag der Pressefreiheit am 3. Mai. Hast du eine Ahnung, warum gerade an diesem Tag das begangen wird?
Ich habe es ehrlich gesagt mal nachgeschaut für unser Gespräch hier. Und es ist eigentlich nichts wirklich Spektakuläres passiert an diesem 3. Mai 1991. Da gab es in Windhoek in Namibia eine Veranstaltung der UNESCO, auf der eine Deklaration für freie, pluralistische und unabhängige Medien verabschiedet wurde. Sicher nicht zum ersten Mal, aber Grund genug für die Vereinten Nationen, diesen Tag auf einer Sitzung der Generalversammlung dann zwei Jahre später zum offiziellen Tag der Pressefreiheit zu erklären, den auch wir heute irgendwo hier feiern.
Kai, ich habe dennoch so ein bisschen den Eindruck, als müsse man das Thema Pressefreiheit, wenn man es jetzt so ganz global betrachtet, doch sehr differenziert eigentlich diskutieren. Klar, in Nordkorea oder in Somalia würde jetzt keiner erwarten, dass es so etwas wie Pressefreiheit gibt. Aber wie sieht das zum Beispiel aus in Indien? Man sagt ja immer, die größte Demokratie der Welt. Mit Russland oder in der Ukraine, wenn Krieg herrscht, was sind da die Kriterien für Pressefreiheit? Und wie genau definieren wir eigentlich Pressefreiheit in den USA, anders als bei uns in Deutschland? Ich glaube, auch darüber sollten wir mal reden.
Ja, und dazu haben wir uns eingeladen, eine Person, die dazu auch ganz viel zu sagen hat, nämlich Anja Osterhaus. Sie ist die Geschäftsführerin der Organisation Reporter ohne Grenzen hier in Deutschland, die das jährliche Ranking zum Thema Pressefreiheit weltweit herausgibt. Und die Kollegen, die möglicherweise im Journalismus arbeiten, kennen das, diese dazugehörende Weltkarte in den Farben Tiefrot bis Grün, die hängt ja in vielen Redaktionen. Hallo nach Berlin.
Ja, hallo.
Frau Osterhaus, diese Weltkarte der Pressefreiheit erscheint ja nun schon länger und das jedes Jahr, wie gesagt. Grüne Länder haben nach Ihrer Einschätzung eine gute Pressefreiheit. In Tiefroten sieht es ernst und dramatisch aus. Dazwischen gibt es noch farbliche Abstufungen. Gelb ist so halbwegs okay, ich sag's mal flapsig. Und dann gibt es noch cremefarbene Staaten mit erkennbaren Problemen. Und in den hellroten gibt es dann schon ernsthafte Verstöße gegen die Pressefreiheit zu beklagen. Stimmt mein Eindruck, dass es über die Jahre immer weniger grüne Länder gibt?
Ja, das stimmt. Und nicht nur das, sondern was uns besonders besorgt, ist, dass es immer mehr tiefrote Länder gibt. Also tatsächlich verschlechtert sich die Lage von Jahr zu Jahr. Und dieses Jahr müssen wir es zusammenfassend so beschreiben: Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt in Staaten, in denen wir die Lage der Pressefreiheit als sehr ernst einstufen. Das ist wirklich ein historisches Hoch.
Was sind da die Hauptfaktoren, die die Pressefreiheit bedrohen in diesen Ländern?
Ja, es ist eine Mischung. Wir betrachten verschiedene Aspekte für die Pressefreiheit. Es ist wirklich ein sehr komplexes System, die Datenerhebung. Wir schauen auf den politischen Kontext, den rechtlichen Rahmen, auf die Sicherheit von Journalisten und Journalistinnen. Und da gibt es in verschiedenen Bereichen Veränderungen. Was uns sicherlich alle nicht wundert, ist die Zunahme von Autokratien. Demokratie steht unter Druck in vielen Ländern. Und die ersten, die Autokraten nicht mögen, sind die, die ihnen kritisch auf die Finger schauen, eben Journalisten, Journalistinnen. Die Freiheit der Presse geht immer sehr schnell zurück in einem Moment, wo ein autokratisches Regime an die Macht kommt oder seine Macht ausweitet. Wir haben aber auch gerade in diesem Jahr festgestellt, das Hauptproblem, das sehr viele Redaktionen haben, ist ein wirtschaftliches Problem. Also es fehlt einfach an Finanzen. Und auch das hängt natürlich zusammen, denn in Regimen, wo die Pressefreiheit nicht gewünscht ist, woher soll dann das Geld kommen? Dann trauen sich zum Teil auch Akteure, das nicht zu unterstützen. Öffentliche Gelder gibt es sowieso dann nicht mehr. Also von daher ist wirtschaftlicher Druck auch ein sehr großes Problem.
Ich bin ja schon ein bisschen länger im Job und die meiste Zeit meiner beruflichen Tätigkeit war Deutschland immer solide grün auf ihren Karten. Jetzt ist es gelb und es bleibt gelb und es bleibt immer noch gelb. Und gibt es da keine Aussicht auf Besserung? Und warum vor allen Dingen wird denn das immer gelber sozusagen?
Ja, es ist nicht ganz immer gelber geworden. Es schwankt so ein bisschen. Dieses Jahr sind wir um einen Platz abgerutscht tatsächlich, auch von Platz 10 auf Platz 11. Die Lage in Deutschland, muss man erst mal sagen, im Vergleich zu sehr vielen Ländern auf der Welt, ist sie schon ganz okay. Also es gibt sehr viele Dinge, die hier erstmal stimmen. Pressefreiheit ist grundsätzlich im Grundgesetz fest verankert, wird auch zum Beispiel von wichtigen Politikern und Politikerinnen üblicherweise nicht in Frage gestellt, im Unterschied zu anderen Staaten, wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf die Entwicklung in den USA schauen oder so. Also das ist schon ein anderes Niveau und sind andere Herausforderungen als in vielen anderen Ländern. Grüne Länder haben wir nur noch 7 auf der Weltkarte dieses Jahr. Es ist schon wirklich auch eine sehr kleine Zahl, sind vor allem die skandinavischen Länder. Estland ist auf Platz 2 gerutscht, Norwegen, Niederlande. Und da unterscheidet uns die Lage tatsächlich noch so ein bisschen, vor allem in Bezug auf Sicherheit. Es gibt tatsächlich Regionen in Deutschland, wo es und auch Kontexte, in denen es gefährlich ist, für Journalisten und Journalistinnen zu berichten. Und das ist natürlich schon wirklich sehr besorgniserregend. Das sollte es nicht geben.
Ist es dann die Einschüchterung oder ist es tatsächlich konkrete Gewalt, die die Kollegen dann erfahren bei bestimmten Gelegenheiten?
Es sind Drohungen, insbesondere am Rande von Kundgebungen oder Demonstrationen, zum Teil auch tatsächlich körperliche, also physische Gewalt. Sehr viel Hass und Hetze im Netz, das beobachten wir natürlich auch sehr stark. Es gibt auch immer wieder die Versuche von einflussreichen Unternehmern oder auch ja vor allem von Unternehmern gegen kritische Berichterstattung vorzugehen, zum Beispiel mit eben auch Verleumdungsklagen, wo Journalisten sich dann gegen wehren müssen, was zum Teil sehr hohe Kosten mit sich bringt. Das sind schon Aspekte, die gerade kritische Berichterstattung oder Berichterstattung über Themen, die Menschen irgendwie sehr stark als problematisch empfinden, einschränkt.
Was macht denn gerade so, Sie haben es ja schon erwähnt, die skandinavischen Länder zum Goldstandard der Pressefreiheit? Was ist denn da besser?
Ja, es sind so die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sind sehr wichtig. Die sind tatsächlich in Deutschland auch im Großen und Ganzen ganz gut. In Europa ist es eigentlich so, dass man vor allem darauf achten muss, dass es nicht noch schlechter wird. So, ne? Also es gibt ja ein europäisches Gesetz, den European Media Freedom Act, der genau das zum Ziel hat. Das wurde vor 2 Jahren ungefähr verabschiedet von der Europäischen Kommission und ist eine Verordnung, die sofort gültig ist. Und die hat vor allem das Ziel, die relativ hohen Standards in ganz Europa, also EU, festzuschreiben und dafür zu sorgen, dass sie nicht verwässern und schlechter werden.
Jetzt haben Sie ja gerade wieder den Überblick über die Lage der Pressefreiheit für das Jahr 2025, also für das jetzige Jahr, veröffentlicht. Wie sieht's denn so aus? Alles in allem klingt das ja, was Sie gesagt haben, so, als ginge es weltweit nicht wirklich bergauf damit.
Ja, genau. Wir veröffentlichen die Lage im Jahr 25. Das ist eine Bestandsaufnahme über das Vorjahr, über das Jahr 2024. Manche Entwicklungen spiegeln sich noch gar nicht wieder, wie zum Beispiel die Lage in den USA, die sich ja dramatisch verschlechtert hat Anfang diesen Jahres seit Amtsübernahme von Trump. Und genau, man muss leider sagen, dass insgesamt sich die Situation verschlechtert weiterhin. Es gibt auch ein paar positive Entwicklungen, wie zum Beispiel Estland, das sehr stark nach oben gerutscht ist, auch Polen. Die Veränderungen, die positiven Veränderungen haben häufig mit der Regierungsform oder mit der Bereitschaft der Regierenden, Pressefreiheit wirklich eine sehr solide Stellung einzuräumen in der Gesellschaft. Damit hat es häufig sehr viel zu tun, auch mit Verbesserung von rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber in vielen anderen Ländern ist es eben genau das Gegenteil. Genau diese Rahmenbedingungen und wie gesagt auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich verschlechtert haben. Wenn wir jetzt mal anschauen, was in den USA passiert ist, nur als Beispiel. Wir wissen alle, dass da zum Beispiel Medienentwicklungszusammenarbeitsgelder, die von der US-Entwicklungsbehörde USAID, dass das eingeschränkt oder verringert wurde und das entzieht die wirtschaftliche Grundlage sehr vielen Medien in Staaten, wo einfach sonst sehr wenig Geld zur Verfügung steht und wo die Regierung eben keine freie, unabhängige Medienlandschaft möchte. Und wenn dann auch noch die Entwicklungsgelder fehlen, dann wird die Lage wirklich bedrohlich. Dann müssen viele Medien schließen und dann haben Menschen noch weniger Zugang zu freier und unabhängiger Berichterstattung.
Leute wie Herr Musk sehen ja möglichst unregulierte digitalen Medien als Hort der Pressefreiheit. Wie sind denn da die Erfahrungen der Realität? Führen diese Empörungsalgorithmen und der ökonomische Druck, von dem Sie auch gesprochen haben, also man muss Klicks machen, man muss Geld verdienen, führt das nicht unmittelbar auch zu weniger Meinungsvielfalt und Freiheit?
Ja, erstmal muss man unterscheiden zwischen dem, was Musk als Meinungsfreiheit bezeichnet und was wir als Pressefreiheit tatsächlich bewerten hier. Also dieses unregulierte Verbreiten von Informationen und auch Falschinformationen trägt natürlich eben gerade nicht zur Pressefreiheit bei, sondern trägt dazu bei, dass es eine größere Verwirrung gibt. Was sind denn faktenbasierte richtige Informationen und was sind Meinungen oder Aussagen von Akteuren, entweder Einzelpersonen oder auch ganz bewusst Menschen, die irreführen möchten. Und wenn man da gar keine Regulierung hat oder die Regulierung, Faktencheck und solche Sachen auch verringert und im Zweifelsfall aufhebt, dann hilft das der Pressefreiheit überhaupt nicht. Und auch ehrlich gesagt, die Meinungsfreiheit ist ja in den USA nicht so uneingeschränkt, wie das immer behauptet wird.
Dennoch kann man ja schon an dem, was wir jetzt gerade besprechen, feststellen, dass es ja, ich nenne es jetzt mal so eine Art Instrumentalisierung des Begriffes der Pressefreiheit gibt. Also jeder beruft sich drauf, jeder meint was anderes und jeder kann dem anderen vorwerfen, etwas gegen die Pressefreiheit zu tun. Das macht Ihre Arbeit ja auch nicht leichter. Oder fangen wir mal ganz oben an, bemerken Sie das auch, dass es gar nicht mehr so eindeutig ist, was jeder unter diesem Begriff versteht?
Ich weiß nicht, ob es mal eindeutiger war. Ich glaube, die Verwirrung bezieht sich stärker auf den Begriff der Meinungsfreiheit als auf den Begriff der Pressefreiheit. Das ist aber jetzt nur so mein Eindruck aus der Beobachtung der Debatte. Was Pressefreiheit angeht, ist, glaube ich, das Missverständnis in Deutschland eher, dass nicht verstanden wird, dass Presse eben eine ganz bestimmte Rolle, oder Presse ist ja nicht nur die schriftliche Presse, es ist ja jede Art der journalistischen Medienberichterstattung, wenn man mal so will, dass sie eine ganz bestimmte Rolle einnimmt in der Vielfalt der Informationen, die man abrufen kann. Und zwar die Rolle der guten Recherche und der Einordnung von Informationen. Und das ist schützenswert. Und dafür stehen wir ja auch ein als Reporter ohne Grenzen. Genau diese gut recherchierte, faktenbasierten Informationen einzuspeisen in dieses Informationsmix, das wir haben. Und den Menschen aber auch Hinweise darauf zu geben, wo die guten, faktenbasierten Rechercheinformationen zu finden sind.
Sie haben es ja schon gesagt, der Begriff Presse oder Pressefreiheit ist natürlich mit etwas Patina versehen, ein altmodischer Begriff. Medienfreiheit wäre vielleicht ein bisschen moderner, aber das zeigt natürlich auch gleichzeitig, dass sich ja genau diese Landschaft extrem ausdifferenziert. Also es gibt ja jetzt nicht nur die gedruckte Zeitung, das gesprochene Wort im Äther oder das bewegte Fernsehbild, sondern es gibt ja, was weiß ich, soziale Medien, WhatsApp, YouTube und alles mögliche andere auch. Wird da Ihre Arbeit jetzt mal ganz generell gefragt nicht auch ziemlich unübersichtlich?
Naja, sie wird jedenfalls schwieriger, dadurch, dass es so viele unterschiedliche Informationsangebote gibt. Und wir schützen eben ein bestimmtes Angebot. Und das ist das, was ich gerade beschrieben habe mit der faktenbasierten journalistischen Recherchearbeit, die dahinter steht. Und dieses Angebot beschränkt sich natürlich heute nicht mehr nur noch auf die klassischen Zeitungen und Radio- und Fernsehprogramme, sondern kann auch auf Blogs erscheinen zum Beispiel, ne? Und dadurch wird natürlich unsere Arbeit sehr schwierig, weil die Abgrenzung zwischen dem, was wir schützenswert als Journalismus bezeichnen, weil man es nicht mehr so leicht definieren kann, wo das anfängt und wo das aufhört. Das macht die Lage tatsächlich komplexer.
Erleben Sie bei Ihrer Arbeit denn auch solche Anfeindungen und Einschüchterungen, die offenbar manche Kollegen erfahren müssen?
Also Anfeindungen schon, Einschüchterungen würde ich sagen nein. Anfeindungen erleben wir zum Beispiel, wir haben vor ein paar Wochen unsere Nahaufnahme veröffentlicht. Da geht es um Herausforderungen für die Pressefreiheit in Deutschland. Und da haben wir ein Thema besprochen, das in der Medienlandschaft in Deutschland eine große Rolle spielt, gespielt hat im letzten Jahr und auch immer noch spielt. Und das ist die Nahostberichterstattung. Und da haben wir dokumentiert, dass eben viele Journalisten und Journalistinnen den Eindruck haben, dass sie in dem Themenfeld sich nicht so frei äußern können in Deutschland wie in vielen anderen Themen oder wie normalerweise bei ihrer Berichterstattung, dass gerade Berichterstattung über das Leid von Palästinensern und Palästinenserinnen nicht gerne dokumentiert wird, dass manchmal Redaktionen verhindern, dass darüber Artikel veröffentlicht werden oder sich sehr stark einmischen in die Berichterstattung. Das haben wir gehört von vielen Journalisten und Journalistinnen und haben dazu auch etwas aufgeschrieben in dieser Nahaufnahme. Und das hat tatsächlich zu sehr vielen Anfeindungen geführt. Und zwar von unterschiedlichster Seite. Die einen haben gesagt, dass wir hier ein Thema aufmachen, das ist nicht akzeptabel, weil das sozusagen antisemitisch sei. Die anderen haben gesagt, oh, wir haben das viel zu wenig stark aufgegriffen, das ist alles noch viel schlimmer. Also an der Stelle haben wir zum Beispiel gemerkt, und wir merken es immer mal wieder, dass wir mit unseren Themen tatsächlich auch Anfeindungen ausgesetzt sind. Aber Einschüchterungen haben wir in dieser Form noch nicht erlebt und wir würden uns auch nicht einschüchtern lassen.
Sie haben ja am Anfang unseres Gesprächs gesagt, zum Problemkreis der Pressefreiheit gehört auch die ja, sagen wir mal, sich eintrübende wirtschaftliche Lage im Mediensektor. Jetzt kann man natürlich Leuten keinen Vorwurf machen, die ein Medium zumachen zum Beispiel, wenn es sich nicht mehr rechnet. Oder haben Sie da einen Plan, wie man da weiterkommen könnte?
Das kann man natürlich niemandem zum Vorwurf machen, das stimmt. Das ist einfach eine große Herausforderung, die wir eben weltweit beobachten. In Deutschland ist es vor allem bezogen auf Lokalberichterstattung. Wir haben immer weniger Landkreise zum Beispiel, wo es mehr als eine Tageszeitung gibt. Das war früher ganz anders. Solche Zeitungen, und wenn die dann auch noch konkurrieren in so einem Landkreis, das ist schon hilfreich für die Menschen wahrzunehmen, dass das, was sie wirklich interessiert, auch dass darüber berichtet und geschrieben wird und dass vielleicht das Foto vom lokalen Sportwettbewerb tatsächlich erscheint und das eigene Kind da drauf zu sehen ist oder so. Und wenn sowas zurückgeht, und das ist ja passiert in Deutschland in den letzten Jahrzehnten tatsächlich, das führt zu einer Art von Entfremdung der Menschen mit dem Journalismus und mit den Journalisten und Journalistinnen, die dann irgendwie nur noch weit weg im Internet oder auf dem Bildschirm zu sehen sind oder in überregionalen Zeitungen Bericht erstattet wird, aber nicht mehr über das, was sie selber angeht. Und das sehen wir als große Herausforderung, auch aus Demokratieperspektive und zu einer Entfremdung von der Medienlandschaft. Die Lösung schlechthin haben wir dafür nicht. Wir haben politische Forderungen und Vorschläge, was man machen könnte, um diesen Rückgang der Vielfalt in der Medienlandschaft aufzuhalten. Aber das ist tatsächlich sehr schwer, ne? Weil an diesen wirtschaftlichen Fundamenten, die dazu führen, können wir selber natürlich auch nicht rütteln. Wir können nur Leser und Leserinnen ermutigen, für Medien zu zahlen, weil das ist schon ein wichtiger Aspekt, um diese Entwicklung aufzuhalten.
Lassen Sie uns positiv enden. Gibt es denn irgendwas auch in Ihren aktuellen Bewertungen, in Ihren aktuellen Zahlen, in Ihren Beobachtungen, das Ihnen Hoffnung macht, dass Sie uns positiv zum Schluss mitgeben können?
Aus den Zahlen ist es wirklich schwierig, Hoffnung zu schöpfen. Ich glaube, woraus ich tatsächlich immer täglich eine Bestätigung und eine Ermutigung schöpfe, das ist aus dem Mut der Journalisten und Journalistinnen, die trotz widriger Umstände immer weiter einstehen für die Pressefreiheit. Denn dadurch stehen sie nicht nur für ihren eigenen Beruf und die Wahrhaftigkeit von Informationen ein, sondern einfach auch für ein Grundrecht. Denn Pressefreiheit ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht. Und wenn die Journalisten und Journalistinnen, die unter solchen schwierigen Bedingungen arbeiten, das nicht mehr tun, dann überlassen sie das Feld eben tatsächlich den Propagandisten und Autokraten. Und jeder und jede von denen führt einen Kampf für uns alle. Und das finde ich unglaublich ermutigend.
Anja Osterhaus von Reporter ohne Grenzen mit Einblicken in den Stand der Pressefreiheit. Kai, jetzt nicht alles Gold, wirklich nicht, aber ein bisschen Hoffnung haben wir trotzdem rausgehört.
Ich denke schon.
Und das ist doch das Beste, was wir haben für einen Tag der Pressefreiheit eigentlich machen können. Frau Osterhaus, wir danken recht herzlich.
Dankeschön.
Ja, ich danke auch.
Medien, Cross und Quer, der Podcast.